Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Martin Mosebach hat 2007 den Büchnerpreis für sein Gesamtwerk bekommen, für seine episch erzählten Gesellschaftsromane. Und weil in Mosebachs Romanen die Geschlechterrollen ebenfalls oft althergebracht wirken, werfen Kritikerinnen und Kritiker ihm immer wieder vor, ein allzu altväterlich konservativer Romanautor zu sein. Wie meine Kollegin Gisa Funk darüber denkt, sie hat Martin Mosebachs neues Buch Taube und Wildente gelesen.
Die Vernunft-Ehe genießt heutzutage keinen besonders guten Ruf. Schließlich fehlt ihr gerade das, was in unserer säkularen Gesellschaft den Rang einer Ersatzreligion einnimmt: eine leidenschaftliche Herzensliebe. Aber ist die Vernunft-Ehe womöglich gerade deswegen sogar beständiger und widerstandsfähiger als die von Gefühlsschwankungen abhängige Liebesehe? Diese literarische Lieblingsfrage des 19. Jahrhunderts durchweht den neuen Roman von Martin Mosebach. In seinem Zentrum steht ein Ehepaar, das sich aus rein taktischem Kalkül geheiratet hat. Ruprecht Dahland ist ein intellektueller Schöngeist Mitte 60, der einen kleinen, literarisch ambitionierten, aber immer knapp an der Pleite vorbeischrammenden Verlag betreibt. Seine Gattin, Marjorie de Kesel, mit der er in zweiter Ehe verheiratet ist, ist dagegen praktischerweise Multimillionärin und hauptsächlich damit beschäftigt, ihr Vermögen per Aktiengewinn weiter zu vergrößern. Der Win-Win-Effekt dieser Eheverbindung liegt auf der Hand. Ehemann Ruprecht beschreibt ihn einmal so:
Marjorie und ich waren nie ein Liebespaar. Es gab eine große Anziehung, eine Sympathie ohne Sentimentalität. Nicht in den Dingen herumrühren, einfach intelligent sein und Zeichen lesen und das, was man beobachtet, für sich behalten. Es war eine enttäuschungsresistente Verbindung.
In der Tat, beide Eheleute profitieren von ihrer Zweckgemeinschaft. Marjorie liefert dem versponnenen Büchermenschen Ruprecht die nötige Finanzsicherheit. Ruprecht wiederum verleiht seiner grobschlächtigen und unsympathisch aufs Geschäftliche fixierten Gattin einen gewissen intellektuellen Glanz. Er hat den Charme, die Bildung und jene geistreich gewitzte Eloquenz, an der es seiner Frau Marjorie so auffällig mangelt. Was umso hilfreicher ist, als deren Vermögen unappetitlicherweise auf einem Kolonialverbrechen beruht. Der belgische Großvater von Marjorie hat nämlich einst skrupellos die Bergwerke im Kongo ausgebeutet. Nicht, dass sich seine Enkelin deswegen schämen würde, aber ihr hochgebildeter Ehemann verleiht ihrem barbarisch erwirtschafteten Reichtum eben doch einen angenehm kultivierten Anstrich. Das Zauberwort in dieser Vernunft-Ehe lautet also Diskretion. Solange nur der schöne Schein der Harmonie nach außen gewahrt bleibt, ist zwischen Marjorie und Ruprecht quasi jeder Betrug erlaubt. Nicht einmal ein Seitensprung Ruprechts mit der 40 Jahre jüngeren Tochter von Marjorie aus erster Ehe zeitigt darum größere Verwerfungen. Denn nur eine ungehemmte Leidenschaft ohne Contenance gilt darin als wahrhaft unverzeihlich. Und zur besonderen Finesse dieses sehr kunstvoll komponierten Ehedramas in zwei Akten gehört, dass die entscheidende Krise dann bezeichnenderweise nicht durch den genreüblichen sexuellen Betrug ausgelöst wird. Nein, hier ist es vielmehr die flammende Liebe zu einem Bild, die das Ehekonstrukt ins Wanken bringt. Oder genauer gesagt, die Schwärmerei für das titelspendende Gemälde des deutschen Malers Otto Scholderer, Taube und Wildente. Denn dieses vormoderne, in altmeisterlicher Manier gemalte Jagdstillleben wird von Marjorie kurzerhand zum altbackenen Quark erklärt, woraufhin sie beschließt, das Bild möglichst bald zu verkaufen. Ihr Gatte Ruprecht hingegen ist überzeugt davon, dass es sich beim Scholderer-Bild um ein bislang unentdecktes Meisterwerk handelt und verteidigt dessen Qualität vor den Gästen in Marjories Sommervilla vehement.
Auf einmal sehen sie, dass aus den 100 Farbschattierungen Farben auftauchen, wie unter einer Eisdecke nach oben steigend. Der Tonmaler huldigt hier in geradezu mikroskopischer Weise den alten Buntfarben Rot, Gelb, Blau, die hier im Grau verborgen sind. Ich frage mich, warum wir immer denjenigen besonders feiern wollen, der irgendetwas zum ersten Mal gemacht hat. Ist es nicht ebenso bemerkenswert, wenn jemand etwas zum letzten Mal vollbringt, und zwar im Vollbesitz aller Qualitäten?
Der Streit zwischen Marjorie und Ruprecht um das Stillleben Taube und Wildente eskaliert schließlich, weil der sonst so wohltemperierte Vorzeigeintellektuelle wegen dieses Bildes völlig die Fassung verliert und in einen regelrechten ästhetischen Liebesrausch abdriftet. Insofern kann man Mosebachs Roman als eine sehr vergnügliche Parodie auf die hochdramatischen Eheromane des 19. Jahrhunderts lesen, die im pragmatischen Internetzeitalter ihre Tragik verloren haben. Von daher kann man das Scholderer-Bild von den zwei nebeneinander aufgehängten toten Wildvögeln auch durchaus als Sinnbild seiner Zweckehe verstehen. Wie die beiden Tierkadaver wirken auch Ruprecht und Marjorie statisch und tot, aber gleichzeitig merkwürdig innig miteinander verbunden und von morbider Schönheit.
Gisa-Funk über Martin Mosebachs Roman Taube und Wildente. Deutscher Taschenbuchverlag, 336 Seiten, 24 €.